Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Herz über Kopf, wer kennt ihn nicht? Den Mega-Hit von Joris. Der Song ist rauf und runter gespielt worden und hat unseren Gast vor 10 Jahren einen raketenhaften Karrierestart beschert. Rund eine 500 Millionen, habe ich gelesen, mal wurden seine Songs seitdem gestreamt. Etliche stürmten die Radiocharts. Doch vor 3 Jahren drückte der erfolgreiche Popmusiker aus Niedersachsen plötzlich die Pausetaste. Und nun meldet er sich mit neuer Energie und neuem Album zurück. Herzlich willkommen, Joris. Schön, dass
Vielen
du da bist.
Vielen Dank, moin.
Bist du überhaupt schon richtig da? Das war eine ziemlich verrückte Anreise zu uns.
Ach, ne? Das gehört mit dazu zum Leben. Doch, ich bin sehr hier. Ich versuche sowieso gerade, das zu genießen. Seit einer Woche ist mein Album jetzt draußen und seit einer Woche ist endlich so der Moment gekommen, auf den ich jetzt 3 Jahre hingefiebert habe. Also wenn ich jetzt nicht richtig da wäre, dann würde ich was verpassen.
Und seit einer Woche wollen auch alle was von dir. Alle zerren und ziehen und wollen wissen, wie war es in den 3 Jahren, in denen du Pause gedrückt hast und wie ist es jetzt? Wie war es denn in den 3 Jahren?
Ja, so eine
kurz
Pause,
zusammengefasst.
So eine Pausentaste, ich erzähl's jetzt mal, also im Verhältnis 1:1. Natürlich ist so eine Pausentaste manchmal wichtig. Ja. Nach der Pandemie war es einfach so, dass mir das Ganze, wir durften ein paar Corona-konforme Konzerte geben, das hat wenig Spaß gemacht und ich bin Vollblutmusiker, ich liebe das, Musik zu machen und wenn mir was keinen Spaß mehr macht, dann ist, glaube ich, wichtig, wieder neue Freude daran zu finden. Die habe ich wieder gefunden, dank meiner tollen Band. Und diese 3 Jahre, die du gerade genannt hast, waren ja trotzdem voller Musik dann im Studio. Wir haben live zusammen Musik gemacht, haben eben die Platte geschrieben. Ich habe einiges anderes durch, bin Familienvater geworden. Also es waren volle, schöne 3 Jahre, wo trotzdem natürlich alles im Leben wieder mit dabei war, wie immer.
Ja.
Und trotzdem ist es jetzt sehr, sehr schön, dass das wieder ein Prozess zum Ende gekommen ist, das neue Album jetzt da ist. Und jetzt geht es ja eigentlich nahtlos über in die Tour.
Wahnsinn, also, der Terminkalender ist schon wieder so voll. Ja. Aber Glückwunsch erstmal zum neuen Papa und dann erst zum neuen Album. Denn das erste ist ja vielleicht noch besonderer, oder?
Besonderer.
Ja, besonderer, schönes Wort. Ja, noch kann jeder mit seiner Stimme natürlich die Wahl beeinflussen. Hast du schon oder wirst du morgen?
Ich gehe morgen früh direkt um 8 Uhr ins Wahllokal.
So früh, weil du noch so viel zu tun hast?
Ich muss danach direkt weiter in die Tischlerei, ja genau. Ja. Ich habe morgen ein Date, um ein Bühnenbild zu bauen, genau.
Ja, aber jetzt
habt ihr beim Beitrag habt ihr jetzt natürlich direkt die Lottozahlen abgebrochen nach der 4. Ich hätte gerne noch weiter gesehen.
Aber weil wir gerade auch die Demos gesehen haben, du bist auch jemand, der sehr ja, politisch ist, ne? Und auch für deine Haltung, deine Meinung durchaus auch mal auf die Straße geht.
Unbedingt. Also ich habe auch hier in Hamburg letztens wieder mit Fridays for Future auf der Bühne gestanden. Ich finde, dass in dieser Zeit, also diese Zeit ist politisch. Ich glaube, man kann gar nicht politisch sein oder sollte es einfach nicht sein. Und ich finde es sehr wichtig, natürlich auch auf Kundgebungen zu gehen. Ich glaube, das gehört zur Demokratie mit dazu, dass wir davon Recht und Gebrauch machen können, dass wir demonstrieren gehen dürfen. Das geht in vielen anderen Ländern schon längst nicht mehr. Und das ist eins der vielen, vielen Privilegien, die wir haben in der Demokratie. Und deswegen ist es mir ein ganz, ganz großes Blumenpflücken, auch nochmal hier aufzurufen, zum Wählen zu gehen morgen. Für alle die noch nicht entschieden sind, gibt es den Wahlomat, da kann man sich gut beraten lassen.
Ja.
Ansonsten hoffe ich, dass jeder und jede demokratisch wählen geht.
Hier haben wir auch dich beim Konzert, wo du ja auch die Bühne nutzt für deine Botschaft und deine Message, ne?
Ja, das war in dem Fall in Chemnitz beim Wir bleiben mehr Festival. Da haben viele, viele tolle KünstlerInnen aufgetreten und ich habe auch meine Stimme genutzt und bin da auch mit aufgetreten. Das war organisiert von der tollen Band Kraftklub, die sehr, sehr engagiert sind. Ich glaube, dass mir das einfach sehr am Herzen liegt. Ich bin auch ehrlich, natürlich bin ich gegen Rassismus und Hetze, aber ich bin vor allem auch für die Vielfalt. Als Musiker bin ich eben, darf ich Abend für Abend Konzerte geben. Auch auf meinen Konzerten ist es so, dass da natürlich wahnsinnig viele Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenkommen. Und ich erlebe es gerade in diesen Zeiten, wenn ich mich unterhalte mit Menschen, dass sie natürlich sehr frustriert auch sind und zu Recht auch zum Teil sehr frustriert sind. Und erlebe aber als Musiker natürlich auch genau das Gegenteil. Wie schön es ist, wenn wir alle zusammenkommen und wenn wir gemeinsam friedlich zusammenkommen und einfach mal merken, wie schön es auch ist, zusammen zu sein. Und dazu gehört natürlich auch, dass man einander aushalten muss. Gerade in so einem Tourbus ist das manchmal sehr eng alles. Aber auch das ist einfach was, wofür ich sehr, sehr gerne stehe.
Sehr schön, finde ich das. Und wir sprechen gleich mehr darüber. Wir haben ja die Zeit, glücklicherweise. Popstar Joris ist heute unser Gast. Und Shoka Kasilav macht mal Lust auf mehr. Immer wenn es Zeit wird zu gehen,
verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Mit diesem Song stürmt Joris die Hitlisten. Mehr als ein Dutzend Mal Platin, 3 Echos. In seinen Liedern feiert Joris die Zerbrechlichkeit des Lebens.
Ich schlaf nicht mehr, schlaf nicht mehr, schlaf nicht mehr, schlaf nicht mit der.
Und seine Kraft.
jedes Blatt, jede Farbe, jede bunte Fassade.
Er engagiert sich für Toleranz, Vielfalt und Frieden. Nach knapp 3 Jahren Pause, einer schweren Zeit, ist er jetzt zurück mit seinem neuen Album, Liedermacher und Sänger Joris.
Schön, ne? Wenn da noch so ein paar alte Bilder aus sind. Aber wir haben natürlich den Song gehört, der dir zum Durchbruch verholfen hat, Herz über Kopf, der Mega-Hit. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, immer wenn der läuft, und der läuft ja noch oft im Radio, drehe ich lauter.
Ja,
absolut.
Dank.
Wie geht's dir, wenn du den hörst? Also wenn du ihn nicht selbst singst, sondern wirklich hörst.
Also ich höre ihn im Radio selten. Dann höre ich zum Glück eher die neueren Songs mittlerweile. Aber wenn ich ihn natürlich spiele, ist es einfach, gehört er unbedingt mit dazu. Ich habe das große Glück, dass ich auf das ist jetzt mein 4. Studioalbum Zu viel Retro, und ich habe schon 3 Alben vorher rausgebracht, wo immer 1 bis 2 Songs zum Glück irgendwie mit dabei waren, die Leute dann wirklich mitsingen konnten. Und das ist nach wie vor, ich bin bei Bremen geboren, ich bin Norddeutscher, aber ich bin auch in Ostwestfalen groß geworden, wo die Menschen gerne mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie klein ich da auf dem Cover bin.
Ja, hier, genau. Wollte ich gerade noch.
Ich stehe gar nicht so gerne im Mittelpunkt, und das ist natürlich toll als Musiker, wenn man trotzdem Songs hat, wo die Leute mitsingen können. Und Herz über Kopf war natürlich der allererste Song, den man von mir kannte, den wahrscheinlich auch die meisten von mir kennen. Und ich bin sehr, sehr dankbar darum, so viel Glück gehabt zu haben. Weil am Ende ist es wirklich so, es gibt so viele tolle Musiken in der Welt und es gibt so viele unglaublich tolle Lieder in der Welt. Und da gehört dann doch irgendwie noch mal irgendwas dazu, dass so ein Song dann so Flügel bekommt.
Merkst du das meistens schon im Schreiben? Du schreibst ja deine Songs selbst. Das könnte jetzt ein Song werden, der wirklich zu einem Kracher wird, der Wind unter die Flügel kriegt und vielleicht abhebt?
Ja, ich würde behaupten, dass sich das, ich darf das jetzt seit 10 Jahren machen, geändert hat. Also, dass ich am Anfang, ich glaube, ich merke, wann es ein guter Song ist. Wenn ich ihn schreibe, habe ich immer das Gefühl, es ist der beste Song, den ich jemals geschrieben habe. Aber so 2, 3 Wochen später, wenn dann auch so ein gutes Konglomerat aus Menschen, denen ich sehr vertraue, ihre Meinung gesagt haben, wenn die alle übereinstimmen, dann ist es natürlich eine höhere Chance. Aber ich glaube, jetzt so seit 2, 3 Jahren ist das noch viel unkalkulierbarer geworden, weil einfach jeden Tag, ich glaube, weltweit 100.000 Songs rauskommen. Jeden
Wahnsinn.
Tag.
Ja.
Und natürlich auch in Zeiten des digitalen Musikhörens auch alle Gehör finden können, was ja erstmal was sehr, sehr Schönes ist. Aber dadurch ist es viel, viel schwerer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du in den letzten Jahren das Gefühl hattest, du hast irgendwo noch so einen richtigen Hit gehört.
Ja, man hört andauernd irgendwie Hits, aber dann kommen, du sagst, auch wieder andere,
aber
und dann vergisst man sie auch
so
wieder.
So ein Hit war für mich immer so, dass wirklich meine Oma hat das im Radio gehört, aber meine Schwester auch. Und es war irgendwie klar, darauf konnten sich irgendwie alle einigen. Ich glaube, das gibt es aktuell viel, viel weniger als früher. Deswegen habe ich da, glaube ich, weniger das Gespür. Das kann man so, glaube ich, nicht mehr sagen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es war jetzt für mich umso wichtiger zu sagen, hey, da nicht so mitzurennen und jetzt so zu versuchen, die Hits zu schreiben, sondern die Freude darin zu finden, das Live-Musik zu machen. Und das war für uns eben im Studio das erste Mal, dass wir uns als Band getraut haben, auch dann live diese Ideen von mir aufzunehmen. Und darin steckt eine wahnsinnige Stärke. Da steckt natürlich auch, dass man aushalten muss, dass Musik auch imperfekt sein kann.
Ja.
Also dass da auch nicht alles dann perfekt klingt. Aber ich glaube, dass die Menschen, zumindest was ich jetzt an Feedback bisher bekommen habe, das sogar schätzen, dass nicht immer, ich glaube, Social Media hat genug von den perfekten Welten. Und das tut irgendwie vielleicht mal ganz gut.
Du wirst gleich live singen und spielen vom neuen Album. Aber
ist das eine Drohung?
Nee, gar nicht. Das ist eine große Freude. Was hast du eigentlich für ein Publikum, für die noch nicht bei dir auf dem Konzert waren?
Ja, für die noch nicht auf dem Konzert waren. Ich gehe jetzt im März wieder auf Tour. Ja. Es gibt, glaube ich, noch Tickets für Hamburg, Hannover, Bremen, Osnabrück. Und das sind eigentlich, kann man nicht sagen, dass das Publikum ist, sondern ich glaube, es sind einfach viele, viele Menschen, die Lust haben auf einen guten Abend, auf schöne Live-Musik. Und mehr ist mir gar nicht so wichtig. Also ich glaube, das ist das Größte daran, Musiker zu sein, dass man eben Abend für Abend den Menschen einen schönen Abend bescheren darf.
Du hast gerade gesagt, vor 10 Jahren, das war halt der Durchbruch des Songs Herz über Kopf. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert?
Ja,
komplett.
Ich liebe rhetorische Fragen. das ist tatsächlich natürlich es war komplett was anderes. Also ich mache mittlerweile ich traue es mich kaum zu sagen, seit 30 Jahren Musik.
Und du bist Mitte 30, das heißt, du hast mit 5 angefangen.
Mit 5 Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen.
Wie kann ich mir das vorstellen, erzähl gerade?
Ich habe mit Schlagzeug angefangen. Nee, Schlagzeug war das erste Instrument zum Leidwesen meiner Nachbarinnen und Nachbarn. Und dann kam Klavier mit dazu, Gitarre, Bass, der Gesang. Also ich hatte immer viel die Musik an meiner Seite.
Aber das muss ich mal nachfragen, aber das konntest du einfach so, oder?
Nee, ich habe Schlagzeugunterricht bekommen. Mhm. Mein Onkel ist Klavierlehrer, der hat mir das Klavierspielen beigebracht, in Anführungsstrichen, weil ich war wahnsinnig faul. Gerade was das Notenlesen angeht, kann ich bis heute nicht gut. Aber der hat immer am Ende der Stunde, hat er, glaube ich, immer so aus Frust, wollte er mir, glaube ich, zeigen, was so möglich wäre, ja, wenn man dann üben würde, und hat dann gezeigt. Und da habe ich dann immer ganz gut aufgepasst und habe dann das Improvisieren gelernt. Und ich bin mit meinem Vater eben groß geworden. Der hat gar nichts mit Musik zu tun, aber der hat sich, als ich Schlagzeug gespielt habe, dann auf dem Flohmarkt ein Saxophon gekauft. Kann das gar nicht, aber für mich war es das Größte, mit meinem Papa, wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, im Keller, zusammen zu jammen. Und ich glaube, das war für mich noch viel, viel wichtiger als alles andere, nämlich zu spüren, was Musik kann und wie verbindend das ist und wie schön das ist. Und so, lange Rede, kurzer Sinn.
Aber das finde ich trotzdem irre. Das ist alles bis zwischen 5 und 10 quasi passiert, dass du 3 Instrumente gelernt hast und improvisieren gelernt hast.
Ja, ich würde behaupten, dass ich
das
noch ein bisschen optimiert
habe.
Ich habe mit 10, glaube ich, meine ersten Lieder geschrieben. Aber zum Glück gab es damals noch kein Social Media, weil ich war, glaube ich, überzeugt genug, das wäre sonst irgendwie aufgenommen worden. Zum Glück gibt es da keine Relikte von. Und seit 10 Jahren darf ich das jetzt aber so machen, dass die Leute das auch wirklich interessiert. Davor war es natürlich so eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit für meine Freunde und Bekannte, denen ich immer wieder meine Musik gezeigt habe. Und dann kam Herz über Kopf als erste Single vom Album Hoffnungsvoll 2015. Und ich habe auch schon vorher beim Schreiben des Albums gemerkt, dass wenn ich den Leuten das gezeigt habe, ich habe vorher mal Englisch geschrieben, das war mein erstes Album auf Deutsch. Und das erste Album als Solokünstler, ich war sonst immer in Bands unterwegs. Und ich habe schon gemerkt, dass da irgendwie was passiert, wenn ich die Songs vorspiele. Und dann war es so, dass ich natürlich die ersten Konzerte gegeben habe. Und da auf einmal lange Schlangen vor diesen Konzerthäusern waren. Und das war alles unglaublich aufregend. Und dann kam tatsächlich, das ging ja immer weiter. Dann kam diese Pandemie dazwischen. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wieder so aufgeregt bin wie damals, weil ich irgendwie noch mal so einen Neuanfang jetzt hatte. Mhm. Und wir spielen auch die gleichen Konzerte wie bei den ersten Touren, also die gleichen Häuser. Das Docks zum Beispiel in Hamburg ist so einfach ein wahnsinnig legendärer Club. Oder das Capitol in Hannover. Das sind einfach Läden, wo gute Live-Musik für mich hingehört. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt darauf. Ich freue mich da sehr drauf.
Ist ja schon wieder niedlich, dass du so aufgeregt bist.
Ja, das wirklich.
Aber Musik, du sagst es ja, ist mehr als nur Musik. Es verbindet, es kann Trost spenden, es kann vom Alltag ablenken, es kann sogar heilen. Und Johanna Le Peer war an einem Ort, wo man das sehen und spüren kann.
Zwei große Stars auf dem Weg zum kleinen Publikum. Max Giesinger und Nico Santos geben ein Konzert, das hier so schnell niemand vergessen wird. In der Kinderklinik Osnabrück. Endlich mal kurz vor dem Klinikalltag flüchten, zumindest im Kopf. Denn manche kleinen Patienten und ihre Eltern sind schon seit Wochen hier. Um bundesweit solche Konzerte zu organisieren, arbeitet im Hintergrund ein riesiges Team. Es ist Nicole Johns Mission, kranken Kindern einen unvergesslichen Moment zu schenken. Mit 19 Jahren hat sie den Verein Kinderklinik-Konzerte gegründet. Damals war sie noch Notfallsanitäterin. Dabei machte sie ein Erlebnis besonders nachdenklich. Ein Wendepunkt.
Als ich 2008, 2009 meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich ein Mädchen im Rettungswagen, die war mit dem Fahrrad schwer verunglückt. Weil sie eine Hirnblutung hatte, haben wir sie dann in eine Spezialklinik verlegen müssen. Und ich wusste, für das Mädchen ist jetzt alles anders. Die kann jetzt nicht auf Konzerte gehen, nicht mit Freunden spielen. Und die ist jetzt erstmal an diesen Klinikalltag gebunden. Und da passiert ja nicht immer nur Schönes und sehr viele unangenehme Sachen. Und ich wollte gern ein bisschen mehr für die Kinder machen.
Mittlerweile arbeiten mehr als 50 Personen ehrenamtlich mit, um die Konzerte auf die Beine zu stellen. Wer an dem Tag spielt, bleibt für die Kinder bis zum letzten Moment geheim. Die Musiker, wie Joris, spielen ohne Gage. Das Herz sagt nein, der Kopf schreit gegen. Oh, Herz über Kopf, immer wenn es Zeit wäre zu gehen.
Ich fand das ganz schön. Ich kannte ihn ja auch schon, aber nicht persönlich. und man konnte ja auch mitrasseln.
Ich glaube, später, wenn ich dann hier raus bin, werde ich mich, glaube ich, immer an dieses Konzert hier erinnern.
Vor tausenden Kindern haben unter anderem Johannes Oerding, Lea oder Revolverheld gespielt in den vergangenen 14 Jahren. Der Verein finanziert sich komplett aus Spenden.
Wir brauchen in der Kinder- und Jugendmedizin unbedingt mehr als nur die Medizin. Wir brauchen eben auch das Recht auf Spielen, Ablenkung, Zeit mit Freunden, damit die Kinder weiterhin in irgendeinen Alltag eingebunden sind und nicht so an den Rand der Gesellschaft geschoben werden. Und ich habe immer gemerkt, wie viel wir für diese Familien bewegen und bewirken können. Und wir haben noch Jahre später Kontakt mit manchen Kindern und Familien, die uns schreiben, wie emotional das für die war, wie viel das für die verändert und gebracht hat.
Ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht.
Sehr berührend, ne? Da kommt, glaube ich, jetzt auch.
Ja, diese Situation war im Klinikum in Lübeck. Das das hätte das Leben auch nicht verrückter schreiben können. Ja, da bin ich zu einer Patientin ins Zimmer. Es gibt da manche, die sind so schwer krank, dass man zu denen dann ins Zimmer direkt geht und da nochmal für die alleine was spielt, weil die sich auch manchmal gar nicht bewegen können. Und das war irgendwie das. Also, wenn ich es sehe, ist auf jeden Fall. Das war so verrückt. Die ist auch Konzertgängerin gewesen. Die war, glaube ich, Anfang 20. Und war schon auf einem Konzert von mir. So, und war ja gerade auch im Beitrag zu sehen. Die wissen ja gar nicht, wer kommt. Und wir wissen ja auch nicht, wo wir da hinkommen. Und hatte irgendwie also Bezug mit meiner Musik. Und jetzt stehe ich ausgerechnet bei ihr dann da. Und das Konzept und das Schöne an dem Ganzen ist ja, dass diese Schwere mal für einen kurzen Moment nicht da ist. Mhm. Als Musiker erlebt man ja eigentlich hauptsächlich schöne Momente und das gehört unbedingt mit dazu. Aber man kommt normalerweise ja nicht in so eine Schwere rein, sondern in ganz gelöste Situationen, wo irgendwie Menschen eigentlich sogar den Abend ihres Lebens im besten Fall haben dann. Und da bin ich dann, komme da in Lübeck in dieses Klinikum rein zu einer Patientin, wo meine Musik offensichtlich ihr schon viel bedeutet und natürlich auch sieht man, dass diese Krankheit sie gezeichnet hat. Daneben sind Bilder von ihr mit ihrem Freund, wo irgendwie alles noch in Ordnung war, vor einem Jahr entfernt. Und ich habe natürlich auch Geschichten in meiner Familie, wo Krankheit auch eine Rolle spielt. Und das war einfach ganz schön viel. So. Und dann aber irgendwie gleichzeitig zu denken, nee, es geht ja jetzt gerade eigentlich nicht um mich. Jetzt dann da zu stehen und anfangen zu weinen oder sowas, würde ihr ja eigentlich wieder nur zeigen, wie schwer krank sie ist. Mhm. Und das fand ich sehr schwer in dem Moment, so.
Glaube ich.
Aber es gehört irgendwie auch natürlich mit dazu. Und deswegen sehr schön, dass ihr das auch in dem Beitrag noch mal so klar macht, dass gerade diese Kinder haben das verdient, dass sie im Mittelpunkt stehen. Und die Familien haben verdient, auch normale Situationen kurz zumindest mal erleben zu dürfen. Deswegen finde ich diese Kinderklinik-Konzerte einfach unglaublich. Und welche Energie die gemacht werden, die sind spendenbasiert. Also falls Sie zu Hause das jetzt gerade sehen und Lust haben, dann können Sie auf jeden Fall spenden. Darauf sind diese Kinderklinik-Konzerte auch angewiesen, damit sie überhaupt stattfinden können. Und ich finde, das ist sehr, sehr unterstützenswert.
Absolut. Also ich fand es auch sehr berührend, als ich die Bilder gesehen habe. Und man sieht ja auch die lachenden Gesichter und die lachenden kleinen Kinder auch, die dort ja auf diesen Stationen sind. Und dass ihr in dem Moment wirklich, wie du sagst, vergessen machten, was da eigentlich die Ernsthaftigkeit des Lebens. Das geht auch in deinen Songs zum Teil darum. Das ist ein Thema, was dich sehr beschäftigt, auch weil du privat erlebt hast. Deine Partnerin war auch im Krankenhaus. Du hast mit Klinik viel selbst Berührung gehabt. Wie hast du das erlebt?
Ja, bei mir war es so, dass ich eben so ein bisschen die Antwort für mein Album gefunden hatte, Live-Musik, und da gerade ganz viel Spaß drin hatte und so alles auf dem richtigen Weg war. Und wie so oft ist dann ja doch noch dieses Leben noch an der Seite, was auch noch mal ein paar Kapitel schreiben mag. Und meine Freundin ist eben krank geworden und musste längere Zeit in die Klinik. Und ich war junger Familienvater. Gleichzeitig bin ich ja doch irgendwie sowas auch wie ein Chef dann im Studio und muss so tun, als ob ich alles unter Kontrolle habe. Natürlich große Sorgen um die Partnerin gehabt und eben zu Hause nicht die Schwere einziehen zu lassen für jüngere Menschen ist natürlich auch was Wichtiges. Das war nicht immer leicht. Trotzdem finde ich es ganz gut, darüber auch zu sprechen, weil wir haben es gerade gesehen, Familien, die natürlich noch viel härtere Schicksale trifft. Wenn es um die Kinder geht, ist es noch mal, finde ich, einfach noch mal was anderes. Und das zeigt ja, dass fast alle Menschen mal durch schwere Zeiten gehen. Und es ist viel einfacher natürlich, die schönen Momente zu teilen, weil man da irgendwie viel offener mit umgeht. Aber es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist in solchen schweren Zeiten. Und das war für mich eine ganz gute Erfahrung, ganz wichtige Erfahrung. Ich bin zwar wahnsinnig offen mit Emotionen in meiner Musik, aber wenn du mich persönlich kennen würdest, hätte ich dir wahrscheinlich, wenn wir gut befreundet wären, fast nichts davon erzählt und dass es mich belastet. Und ich glaube, das ist etwas, an dem ich arbeiten kann und sollte, weil die Menschen doch einander viel, viel mehr helfen, als man glaubt. Mhm.
Ich bin jetzt auch berührt von dem, was du sagst. In dem Song, den du jetzt spielst, geht es eigentlich auch darum.
Ja,
ne?
Der Song heißt lustigerweise Das Leben ist Punkt, Punkt, Punkt.
Ja. Genau. Mal so oder mal warum Punkt, Punkt,
Punkt?
Du wirst
Punkt. Es gleich rausfinden.
Dann geh gerne zur Bühne. Okay. Du hast einen Flügel von uns hier.
Ja, darf
stehen.
Ich den mitnehmen nachher?
Den darfst du nicht mitnehmen, der wird stehen bleiben. Aber schön, wenn du jetzt den Song spielst. Wir freuen uns sehr, Joris.
Das Leben ist scheiße, zu leben ist gut, siehst du den Sinn? Ich hab so lang gesucht, doch was ewig währt, vergeht oft zu schnell. Ey, wir kommen mit nichts und wir gehen allein zwischen schwerelos und traurig sein. Doch wenn ich ehrlich bin, hab ich nur die Angst zu verlieren. Und ohne die wird's leichter. Also was soll passieren? Das Leben ist schön. Irgendwann trifft es jeden. Irgendwann muss ich gehen. Es gehört alles zu mir. Das Glück und die Tränen. Ich sag's viel zu selten. Das Leben ist schön, yeah. Ey, das Leben ist schön, oh yeah, yeah, yeah. Ey, ist schon krass, wenn ich die Sterne seh. Bin ich hier und jetzt und kann Vergangenes sehen. Doch wenn ich ehrlich bin, schau ich lieber nach vorn. Und irgendwie wird's leichter. Also was soll passieren? Das Leben ist schön. Irgendwann trifft es jeden. Irgendwann muss ich gehen. Es gehört alles zu mir. Das Glück und die Tränen, ich sag's viel zu selten. Oh, ich sag's viel zu selten. Das Leben ist schön. Oh ja, ja, ja. Oh yeah. Das Leben ist schön. Oh ja, ja, ja. Oh, das Leben ist schön. Also was soll passieren? Oh, das Leben ist schön. Also was soll passieren? Ich sag's viel zu selten. Ich sag's viel zu selten. Das Leben ist schön.
Sehr schön, Joris. Komm gerne wieder aufs Sofa. Sehr schön.
Vielen lieben Dank.
Aber da steckt ja auch Vergänglichkeit drin. Das Leben ist schön.
Ich würde mal behaupten,
muss ich gehen. Du bist so jung. Dann redest du schon über den Tod.
Vergänglichkeit drin. Ja. Ich glaube, das tut mir manchmal viel zu selten.
Weil man einfach weiß, wenn das Leben nicht so lang ist. Und
es gibt doch diesen schönen Spruch.
Muss man es noch mehr genießen.
Sobald man geboren ist, ist klar, das überlebt man nicht.
Ja, leider.
Und ich finde, dass wir, ich glaube, wir sind auch so eine Gesellschaft, die das so nur mit der schweren Seite sieht. Mhm. Es gehört mit dazu. Und es ist natürlich wahnsinnig traurig und wahnsinnig schwer, aber es gehört mit dazu.
Ja, und man weiß ja auch, wenn man weiß, irgendwas ist auch zu Ende, dann genießt man und nutzt man den Moment noch viel intensiver. Dein Album heißt Zu viel Retro.
Ja.
Da ist der Song, den wir gerade gehört haben, interessanterweise der letzte auf der B-Seite. Normalerweise sind doch die guten immer auf der A-Seite, oder?
Ja, aber in der Platte hat es halt immer A und B-Seite.
Die anderen sind noch viel besser.
Die anderen sind noch viel besser. Kauft euch jetzt an dieser Stelle unbedingt dieses Album.
Aber wieso Zu viel Retro?
Zu viel Retro deswegen, weil ich, wie gesagt, eigentlich an der Zeit gescheitert bin. 2025 macht man eigentlich gute Autotune-Musik, hat mehr Features als Songs auf dem Album. Und wir haben uns eben dafür entschieden, und ich habe mich dafür entschieden, Live-Musik zu machen. Mhm. Das ist nicht unbedingt das, was man heutzutage machen sollte. Aber, weißt du, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema, ich hatte da einfach Lust drauf. Mhm. Und ich glaube, ich möchte immer das machen, worauf ich am meisten Lust habe. Natürlich ist das auch ein Stück weit mein Beruf geworden, aber so richtig akzeptieren werde ich das hoffentlich nie. Und deswegen ist das, was ich 2025 gerne machen wollte.
Aber live auch deshalb, weil du so gerne die Resonanz spürst, das Publikum spürst?
Also ich würde sagen, den ersten Film, den mein Vater mir gezeigt hat, war Blues Brothers. Ja. Ich habe nichts verstanden wahrscheinlich, außer dass, wenn man irgendwie gemeinsam unterwegs ist und gemeinsam Musik macht, dass man die Menschen zusammenbringen kann. Mhm. Und dass man die wirklich in der schönsten Art und Weise zusammenbringen kann. Selbst im Gefängnis wird getanzt. Und ich glaube, das ist was nur die Musik kann. Und ich bin großer Verfechter von live. Also ich will jetzt gar nicht nur von meinen eigenen Konzerten sprechen, auch wenn ich jetzt irgendwie auf Tour gehen darf, sondern ganz im Gegenteil. Ich gehe selber unglaublich gerne auf Konzerte. Ich finde, dass ich da immer auch das Gefühl habe, dass die Menschen doch auch um mich rum sehr in Ordnung sind. In den meisten Fällen, manchmal gibt es natürlich Rangeleien um irgendwelche Plätze, aber genau.
Also ja, aber dann danke für all die vielen schönen Momente, die du uns schenkst, auch in diesem gemeinsamen dir zuhören. Demnächst, wie gesagt, auf Tour.
Ja.
So leidenschaftlich, wie du die Musik machst, Joris, so leidenschaftlich und unermüdlich, muss man sagen, kämpfte Aktivistin Annalisa Lohmann kennengelernt hat und den sie nahe Greifswald besucht hat. Er kämpft für die Demokratie, unermüdlich, unterstützt von seinen Assistentinnen Fette Elke und Laute Luise.
Er rollt der Demokratie den Teppich aus, Sebastian Schubert aus Mecklenburg-Vorpommern. Seit vielen Jahren engagiert er sich gerade im ländlichen Raum gegen das Schwarz-Weiß-Denken und für das Miteinander.
Wir haben mittlerweile Zeiten, wo wir überall auf Dörfern schwarz-weiß-rote Flaggen sehen. Und auch andere Zeichen von Nationalsozialismus oder eben rechtem Gedankengut. Und da fehlt mir so ein bisschen die Antiflagge. Das bisschen mehr gesagt wird, ey, es gibt hier auch noch andere Stimmen in dieser Gesellschaft. Auch um zu zeigen, dass die Rechten eben nicht mehr sind. Sind sie nicht.
Dabei hilft ihm ein eher unscheinbarer Campingbus, die Fette Elke. Benannt nach einem Song der Band Die Ärzte, den sie selbst allerdings schon lange nicht mehr spielen. Schubert ist auch nicht mehr stolz auf den Namen, wohl aber auf das Konzept.
Das ist ein Dancefloor auf 6 Quadratmeter. Der Ansatz ist der, dass wir Kultur mit Demokratie verbinden. Kultur ist ein Ansatzpunkt, um Menschen miteinander zu verbinden, um sie ins Gespräch zu bringen. Und das kann hier sehr gut passieren. Das ist so unser Ansatz, ja.
Seit fast 10 Jahren fährt Schubert mit seiner mobilen Disco dorthin, wo sonst nicht viel Kulturelles geboten wird, aufs Land. Die Fette Elke wurde vergangenes Jahr ausgezeichnet von der Bundeszentrale für politische Bildung beim Wettbewerb Aktiv für Demokratie und Toleranz. Ob Privatpartys, politische Veranstaltungen oder Festivals, die Leute lieben Elke. Der Boden hält immer gerade mal ein, höchstens 2 Jahre. Dann ist er durchgetanzt.
Gehen auch Menschen mit spitzen Schuhwerk rein. So Stöckelschuhe, sowas in der Art. Das ist der Tod.
Um Elke in Schuss zu halten, sind Schubert und sein Verein Rock gegen Rechts MV auf Fördermittel und Spenden angewiesen. Für die anstehende Festivalsaison gibt's heute einen neuen Boden für Elke. Doch kann das wirklich funktionieren? Ein bisschen Disco gegen rechtes Gedankengut?
Wenn man aber dann mit den Personen redet, merkt man, dass dann oft eben die Migration gar nicht das Problem ist, sondern eben zum Beispiel eine Lohnungerechtigkeit oder eben mangelnde Infrastruktur. Ich glaube, die Leute brauchen das Gefühl, dass ihnen wieder zugehört wird.
Und genau dafür gibt es die Laute Luise, Elkes kleine Schwester, ein schiebbarer Lautsprecherwagen. Ideal für Reden und Musik auf Demonstrationen. Heute kommt die Laute Luise in Greifswald zum Einsatz beim bundesweiten Klimastreik, organisiert von Fridays for Future.
Und dafür brauchen wir junge, engagierte Menschen, die unsere Stadt, unser Land und unseren Planeten wieder auf die richtige und nachhaltige Bahn lenken.
Ob mit fetter Elke oder lauter Luise, Sebastian Schubert ist unermüdlich im Einsatz. Ganz getreu dem Motto dieses Ärzte-Songs.
Ja, die Ärzte, ne? Das ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist, wie sie ist, aber wenn sie so bleibt.
Das stimmt.
Aber was für ein tolles und auch berührendes Engagement, oder?
Ja, aber du siehst wieder mal, es geht wieder um die Musik. Also ja. Ich glaube, dass, ja, fantastisch. Ich glaube, ich würde da auch direkt tanzen wollen in diesem fantastischen Mobil. Geil, dass dieser Boden dann nicht lange hält.
Aber dieses Engagement auch immer mit diesen seit 10 Jahren mit dem Auto übers Land zu fahren, um eben auch die Demokratie zu stärken.
Ja, und vor allem auch nicht aufzugeben. Ne? Ja. Also ich habe so das Gefühl, dass gerade solche Leute manchmal auch belächelt werden. Und ich finde das ehrlich gesagt schade, wenn ich mir überlege, auch was mache ich denn? Ja? Also dann stellt man irgendwie doch recht schnell fest, dass man mal auf eine Demo geht. Okay, gut, ja. Das ist aber irgendwie auch erstmal keine Heldentat. So, ne? Und ich finde, solche Leute, die wirklich dann monatelang, immer, sagen wir mal einmal im Monat einen Tag haben, wo sie sich engagieren, ist was Besonderes. Auch, ja, auch im Vereinswesen, Ehrenamt und sowas ist es ja auch so, dass man sich da einfach engagieren kann. Und ich glaube, das hält uns am Ende irgendwie alle zusammen, auch gerade in solchen Zeiten.
Und es bringt einem auch persönlich was, denn Eckart von Hirschhausen hat erzählt, wissenschaftlich erwiesen, wer sich engagiert, lebt länger, bis zu 10 Jahren. Also es macht nicht nur
das
in dem Moment glücklich, sondern man kriegt es hinten wieder raus. Also von daher kann man ruhig mehr Zeit geben.
Gott, offensichtlich.
Aber weil wir gerade gehört haben, Thema Migration war jetzt im Wahlkampf ein großes Thema durch die Anschläge in Magdeburg, München. Du hast einen Anschlag erlebt.
Ja.
2016. Magst du es erzählen, was ist da passiert?
Ja, mag ich eigentlich nicht so gerne erzählen, weil ich habe das Gefühl, dass diese Terroranschläge natürlich genau das machen und erreichen, warum es sie gibt, nämlich Angst zu verbreiten. Ich habe das 2016 miterleben müssen in Ansbach. Da habe ich gespielt auf einem Festival und da gab es einen Anschlag. Genau, und das ist bei mir genau das danach eingetreten, dass wir eigentlich alle Angst hatten, auf die Bühne zu gehen. In einem Polizeischutz 2-3 Tage. Danach ging es wieder auf die Bühne in Kassel.
Ich habe diesen nur kurz mal zum Anschlag, weil ich habe den gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Was war da passiert bei dem
Anschlag? Das war, glaube ich, der erste Selbstmordanschlag auf deutschem Boden von Islamisten.
Nach Bataclan in Paris.
Das war ja so diese Zeit, wo ich schon auch dann in der Zeit häufig auch darüber nachgedacht habe, was macht man eigentlich in solchen Situationen. Und denkt man immer, das kann einen ja irgendwie selber nie treffen. Und da hat sich jemand in die Luft gesprengt in Ansbach.
Während des Konzerts, bei dem du auf der Bühne standest.
Nee, ich hatte gerade gespielt, da war dann jemand anders auf der Bühne. Und wir waren da sehr nah dran. Aber wie gesagt, diese Details, das ist irgendwie, ich glaube, das macht man viel zu häufig den Fehler, dass man da so viel Aufmerksamkeit drauf gibt. So, ich glaube, wichtig ist, diesen Nährboden zu entziehen und die Angst nicht weiter zu streuen und zu gucken, dass man natürlich auch Antworten findet auf Fragen. Das ist wichtig. Aber man erlebt es jetzt gerade, finde ich, im Wahlkampf, dass Themen dann einfach viel heißer gemacht werden, als sie vielleicht sein müssten. Und ist nicht vielmehr die Frage, wie kriegen wir es hin, zu integrieren? Und wie kriegen wir es hin, dass wir zusammenkommen? Das, was ich eigentlich auch versucht habe, die halbe Stunde jetzt zuvor zu machen. Und anstatt auf das zu setzen, wo natürlich alle Angst vor haben und wo es immer in der Geschichte der Menschheit Idioten geben wird, die sich radikalisieren und die anderen Menschen Schlechtes wollen. Die ganze Welt ist voll davon. Und umso wichtiger ist, glaube ich, da eine gute Antwort drauf zu geben.
Ja, und auch die guten Momente, und das sind ja auch die Momente, wo wir einfach zusammen sind und gemeinsam was machen, dann zu feiern, ne? Anstatt, wie du sagst, zu lange über die zu reden, die nur Böses im Sinn haben. Aber du hast auch gesagt, dass so eine Angst natürlich auch lange sitzt. Ne? Also es braucht schon, um das wieder loszuwerden, diese Gedanken daran und diese Gefühle, die man damit verbindet.
Ja, also das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man als Kind vom Fahrrad fällt und irgendwie noch mal Fahrrad fahren soll. Natürlich nicht. Aber irgendwie steckt da vielleicht sogar doch eine Ähnlichkeit drin. Also das erschüttert elementar. Und ich glaube, das ist immer, wann immer, vielleicht kann man es vielleicht vergleichen, ich habe das manchmal gehört von Leuten, wo zu Hause eingebrochen wurde, dass man auf einmal so das Gefühl hat, dass es irgendwie was, dass so eine Grenze überschritten, die einem dann immer wieder in den Kopf kommt. Und natürlich ist es immer noch so, dass wenn es irgendwo laut knallt oder sowas, dass ich da vielleicht anders drauf reagiere als andere Menschen. Aber nochmal, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu betonen, wie viel wir davon haben. Ich sehe gerade immer auf meinen sozialen Kanälen auch immer tolle Beiträge von Kliniken, die zeigen, was eigentlich von ihrem Klinikpersonal noch da wäre, wenn es keine Migration mehr geben würde. So, und da bleiben dann von 150 Leuten vielleicht noch 10 stehen. Also wir haben ganz, 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 ganz viele tolle Beispiele davon, wo Menschen zusammenkommen und als Gesellschaft zusammenwachsen. Es gibt unglaublich viele positive Beispiele von Migration. Wir würden ohne Migration nicht funktionieren. Unsere Wirtschaft würde ohne Migration nicht funktionieren. Ich glaube, wir sollten viel mehr den Fokus darauf bringen, wie kann man diese Menschen integrieren und nicht so sehr auf diese Angstthemen eingehen.
Bin ich 100%, bin ich 100% deiner Meinung. Du bist auch Familienvater, von daher weißt du, wie schön es ist, wenn man schöne Momente in der Familie festhält. Aber man möchte auch nicht die ganze Zeit mit dem Handy rumlaufen und permanent Bilder machen, mögen die Kinder ja auch meistens nicht. Es gibt aber ganz schöne Alternativen, und zwar eine Form der Fotografie, die nennt sich dokumentarische Fotografie. Also nicht alle stellen sich so steif hin und dann grinsen sie mal in die Kamera, sondern es kommt eine Fotografin und die beobachtet den Alltag und das Zusammensein, das Gemeinsame, und hält das dann in Bildern fest. Johanna Lippert zeigt uns, wie das geht.
Momente aus dem Innersten der Familie. Ungestellt und absolut einmalig. Die Schönheit im Alltäglichen. Familienleben zeigen, ungefiltert. Fotografin Polina Subotina arbeitet ohne Bitte-Lächeln-Aufstellung. Sie dokumentiert, greift nicht ein. Heute taucht sie für ein paar Stunden in einen ganz normalen Dienstagnachmittag ein, bei Familie Klein in Hamburg-Eppendorf.
Weil das echt ist und weil das auch das Gefühl wiedergeben kann, wie man sich damals vielleicht gefühlt hat. Ich mag gerne, wenn so die Beziehung sichtbar wird oder vielleicht auch der Charakter einer Person.
Okay, dann machen wir Pfannkuchen und jeder macht seinen Pfannkuchen selber.
Nein, weil das ist fair.
Seit einer Stunde ist Polina hier. Langsam nimmt sie und die Kamera niemand mehr wahr.
Wo sollen sie etwas zu essen finden?
Jetzt muss sie nur noch abwarten und auch mal turnen, um den besonderen Moment zu erwischen. Auf der Suche nach dem echten Leben. Ins Bild gebannt.
10 mal 8. Ja. Also ich bin selber mit so Studiofotos groß geworden. Und wenn ich die heute sehe, habe ich das Gefühl, da ist eine ganz andere Familie drauf, als die, die wir eigentlich sind oder die wir waren damals. Und deswegen war für mich immer wichtig oder ist für mich wichtig, wenn jemand Fotos macht, dass das wirklich das zeigt, so wie wir sind. Und das ist für mich diese Art der Fotografie.
Dass Polina dabei sein darf, ist ein Vertrauensbeweis. Bei manchen Familien kommt sie sogar mit in den Kreissaal. Erinnerungen gemacht für die Ewigkeit.
Es ist einfach sehr, sehr bewegend. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich da dabei sein darf und das miterleben darf, wie ein Kind geboren wird. Das ist was Besonderes.
Mati, willst du auch die Milch einfüllen?
Ja!
Bei Familie Klein wird der Abend mit Pfannkuchen eingeläutet.
Exakt richtig.
Wer selbst einmal seine Familie dokumentieren möchte, dem rät Polina: Geduld, Kamera immer bereithalten und auf die Bedingungen achten.
Die Situation, das Licht, ja, und vielleicht der Moment, also dieser Kick, vielleicht irgendwas Lustiges, was die Familie macht, oder ein Gesichtsausdruck, eine lustige Situation oder irgendwas. Es kann aber auch ein schönes Porträt sein.
3 Stunden war Polina heute Teil des Familienlebens. Und hat sie gefunden, die Juwelen im Alltag.
Nee. Weil man eben schon gerne irgendwann in 20, 30 Jahren zusammensitzt oder auch nicht zusammensitzt und diese Fotos anschaut und eben diese Momente noch mal erleben kann. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich das sage. Das finde ich absolut wertvoll. Ja.
Bilder, wie sie das Leben macht. Mit dokumentarischer Familienfotografie.
Sehr schön, aber dazu kommt es natürlich bei euch wahrscheinlich meistens nicht. Oder habt ihr einen Fotografen, der euch auch so begleitet? Und habt ihr auch solche Bilder dann von euren Touren?
Also wahrscheinlich sind es schon irgendwie dokumentarische. Es gibt immer so Backstage-Fotografien, auf jeden Fall auch. Aber ja, heutzutage ist ja auch viel Bewegtbild, was man auf den sozialen Kanälen dann online stellt. Aber ja, wir haben immer Leute mit dabei, die uns begleiten.
Und machst du immer so vor jedem Konzert mit dem Publikum hinten das eine
Bisher
Selfie?
Bisher noch nicht. Würdest du es mir empfehlen für die Tour im März?
Ich weiß nicht, aber es gibt ja viele, die das mittlerweile machen. Ne? So einmal kurz nach vorne und jetzt, ey, jetzt sagt mal alle, ey.
Oder? Ja, jetzt zeig mal alle, wie schön es ist.
Ja, genau. Machst du es gerne?
So? Gar nicht.
Nee, ich auch nicht, aber man muss es irgendwie ein bisschen machen.
Ja, es gehört
ne?
mit dazu. Ich glaube, es ist, gehört mit dazu. Aber ich bin einfach sehr, sehr gerne auf der Bühne. Ich freue mich jetzt auf März. Auf der Bühne stehen
Sie. Ja, und vor allem auch bei uns jetzt im Norden, die ganzen Konzerte. Ja. Ne? Freuen wir uns auch sehr. Joris, unsere Zeit ist leider rum, aber du lässt uns ja die Musik. Dankeschön dafür und toi, toi, toi bei allem, was jetzt kommt.
Vielen lieben Dank.
Morgen, ja, die Wahl. Christian Wulff kommt, Bundespräsident AD. Freuen wir uns sehr drauf, wenn er morgen kommentiert, was Sie gewählt haben. Wir gehen alle hin, ne? Bis dahin.
Unbedingt.
Tschüss.